Der Wohn-, Ess- und Kochbereich ist für viele wirklich das Highlight im Haus und da, wo man sich auch die meiste Zeit aufhält, mal vom Schlafen abgesehen, aber wo man die meiste Zeit wach verbringt, auch Gäste empfängt, wo wahrscheinlich das gesamte Leben im Haus so wirklich stattfindet. Und dafür habe ich euch heute mal einen Überblick mitgebracht. Einige Punkte, die wir jetzt hier mal durchgehen, angefangen von welche Größe, welche Aufteilung, aber auch so Themen wie, was sollte man auf der Baustelle beachten, was sollte man allgemein bei diesem Raum in der Planung beachten und auch nachher in der Umsetzung über die Wahl des Anbieters, die dann mit eine Rolle spielen kann etc. bis hin zu, wie kann man Highlights setzen und Highlights, die dann wirklich auch was wert sind und das Haus irgendwo oder den Raum irgendwo besser machen. Und wir starten jetzt mal direkt mit dem ersten Thema, nämlich welche Größe ist sinnvoll? Und hier muss man sagen, dass ein Wohn-, Ess- und Kochbereich, alles zusammengenommen, von mindestens 35 Quadratmeter bis zu ca. 50 Quadratmeter, so das ist, was sehr gut funktionieren kann. Bei 35 Quadratmetern wird es schwierig, mit der Küche eine Kücheninsel unterzubringen. Wenn ihr mit Kücheninsel wohnen möchtet, dann auf jeden Fall mindestens 40 Quadratmeter für den Wohn-, Ess- und Kochbereich einplanen. Wenn das jetzt nicht so wichtig für euch ist, dann würden auch 35 gut funktionieren. Und das kann auch trotzdem ein Raum sein, der gut funktionieren kann. Da braucht man keine Angst haben, dass das dann zu klein ist. Mit Kücheninsel würde ich aber dann auf 40 gehen. Und natürlich könnt ihr den Raum so groß machen, wie ihr das möchtet. Ich habe auch schon Grundrisse gesehen. Da war dann sonst nichts mehr anderes im Erdgeschoss, also praktisch nur vielleicht noch ein Gäste-WC, die Treppe und der große Wohn-, Ess- und Kochbereich. Das kommt aber natürlich sehr stark darauf an, wie ihr optimieren möchtet, ob ihr Budget keine Grenze habt oder ob ihr sagt, nee, wir müssen das eigentlich schon auf eine gewisse Größe unterbringen und brauchen vielleicht auch noch ein Arbeitszimmer im Erdgeschoss und vielleicht auch noch einen Technikraum, wenn man jetzt nicht auf Keller baut, bedeutet, der Wohn-, Ess- und Kochbereich muss dementsprechend auch ein bisschen kleiner werden. Und wie gesagt, auch mit 40 Quadratmetern kann der sehr gut funktionieren. Also es müssen keine 60 oder 70 sein. Welche Aufteilung für den Wohn-, Ess- und Kochbereich ist am besten? Grundlegend, und das sieht man in sehr, sehr vielen Grundrissen, hat sich eine L-Form durchgesetzt. Bedeutet so eine L-Form, wo man dann hier die Küche hat, hier den Essbereich und dann so ums Eck Sofa- und Fernsehecke. Weil dann hat man hier trotzdem, also man hat einen zusammenhängenden Raum, aber trotzdem noch eine räumliche Abtrennung von diesem im L angeordneten Bereich, wo man dann einfach ein bisschen mehr Ruhe hat gegenüber dem vielleicht lauteren Kochbereich oder wo man dann vielleicht auch mal was nicht so aufgeräumte Situation hat, kann man sich dann trotzdem entspannen, weil es nicht im direkten Sichtfeld ist und dann nicht so wirklich die große Rolle spielt. Also so kann man den Bereich sehr offen halten, aber trotzdem durch diesen Winkel, den man dann einbaut, eine gewisse Privatsphäre dann in einem gewissen Bereich noch schaffen, was sehr gut funktionieren kann. Und der Esstisch ist dann immer so das Verbindungsstück zwischen den beiden Elementen. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Es kann natürlich auch eine durchgezogene Form funktionieren, also hier Sofa, hier Esstisch, hier Küche, kann genauso funktionieren. Allerdings könnte man dann überlegen, einen Raumtrenner noch einzuziehen. Beispielsweise eignet sich da ein Kamin immer sehr, sehr gut dafür, was dann auch nochmal ein optisches Highlight sein kann, so zwischen dem Wohnbereich und dem Ess- und Kochbereich. Meistens wird es so aufgeteilt, dass man wirklich sagt, der Wohnbereich ist eine Einheit für sich und der Esstisch und die Küche. Also dass man da zwei Bereiche im Endeffekt schafft, die mehr oder weniger miteinander zusammenhängen, aber natürlich schon lose verbunden sind. Das ist was ich in der Planung auf jeden Fall beachten würde. Und wie gesagt, die L-Form ist das, was sich eigentlich am meisten durchgesetzt hat. Ein weiterer Punkt für die Aufteilung ist, dass man diese L-Form eventuell auch so anlegen kann, dass man dann wie einen kleinen Vorsprung schafft, der dann auch wieder neben der Terrasse liegt und damit eine windgeschützte Terrasse oder auch eine sichtgeschützte Terrasse schafft, die wirklich große Vorteile hat, gerade wenn man in der Übergangszeit im Frühling oder im Herbst gerne noch draußen sitzen will, hat man da vielleicht ein bisschen einen ruhigeren Bereich, als das bei einer komplett exponierten Terrasse der Fall wäre. Also gerade diesen Wohn-, Ess- und Kochbereich vielleicht noch durch einen kleinen Erker rauszuziehen, natürlich baut kostentechnisch wieder teurer, aber es kann auch einen Vorteil für die Terrasse bringen, weil dann einfach ein geschützterer Bereich entsteht. Also, was gilt es zu beachten, wenn man diesen Bereich jetzt plant? Es gibt einige Punkte, nicht nur für die Planung, sondern auch für die Umsetzung nachher. Angefangen mit den Laufwegen und Abstandsflächen. Also überlegt euch, wie werdet ihr höchstwahrscheinlich durch diesen Raum laufen oder wie kommt ihr auch schon hin? Also wie weit ist der Weg von Eingang zu Küche, wo man dann die Einkäufe unterbringt. Also muss man dadurch durch den gesamten Wohn-, Ess- und Kochbereich oder schafft man einen sehr kurzen Weg in die Küche? Wie sind die Abstandsflächen um einen Esstisch herum? Weil da braucht er ja immer, man möchte sich ja bequem hinsetzen können, ohne dass es irgendwie gequetscht ist. Und dann trotzdem noch Laufwege um den Tisch herum haben, auch wenn man dann zum Beispiel mal raus möchte auf die Terrasse. Und das sind alles Punkte, die man hier beachten sollte in der Planung und wo euch auch ein guter Architekt wirklich weiterhelfen kann, diesen Bereich so zu planen, dass es sich nachher im Leben nicht wirklich komisch anfühlt, sondern dass alles sehr gut funktioniert und die Abläufe passen. Natürlich gilt hier wieder, je größer, desto weniger Probleme hat man jetzt mit Abstandsflächen, desto mehr werden aber Laufwege dann relevant, ne? Weil man vielleicht einmal komplett außenrum muss. Wenn man jetzt die Kücheninsel zum Beispiel an der Wand angedockt hat, dann muss ich ja immer außenrum, auch wenn ich nur auf die andere Seite möchte. Was vielleicht schon eine Thematik sein kann, die man auf jeden Fall in der Planung beachten sollte. Ein guter Architekt kann da wirklich helfen. Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Architekten seid, dann schaut mal auf a-better-place.de. Da könnt ihr euch Architekten selber anschauen, mit denen Pauschalpreis für eine Entwurfsplanung vereinbaren und davor schon Referenzen von denen anschauen und so weiter. Und wirklich ein Gefühl dafür kriegen, mit welchem Architekten arbeitet ihr da zusammen. Das Zweite, was auch das Planerische noch angeht, ist die Positionierung der Treppe. Und hier kann man die natürlich auch wieder in den Wohn-, Ess- und Kochbereich integrieren. Dann wahrscheinlich, um die Treppe einfach noch mehr zu einem Highlight zu machen und da dann auch dasselbe Holz wie den Bodenbelag zu wählen etc., sodass sich das wirklich nahtlos ineinander fügt. Hier muss man aber natürlich beachten, dass dann auch, wenn die Kinder mal Besuch haben und so, alle immer durch diesen Wohn-, Ess- und Kochbereich müssen. Und wenn man da jetzt so einen langgezogenen Bereich hat, ne, wo man jetzt nicht diese Abtrennung durch ein L hat, und man sitzt auf dem Sofa und abends kommen dann die Freunde der Kinder, oder was heißt abends, aber den Tag über kommen die Freunde der Kinder, dann hat man da vielleicht jetzt nicht so die Ruhe oder Privatsphäre, die man gerne in dem Raum hätte. Und das muss man sich natürlich überlegen, wie man das denn gestalten will. Setzt man denn die Treppe eher auch wieder außerhalb vom Wohn-, Ess- und Kochbereich oder wie gesagt rein, aber durch so eine L-Form vielleicht trotzdem abgetrennt. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Ganz gut finde ich, wenn, oder habe ich auch schon oft in der Planung gesehen, dass die Treppe nicht direkt im Wohn-, Ess- und Kochbereich liegt, aber sehr nah angebunden, sodass man den Raum unter der Treppe direkt von der Küche aus zugehbar hat, um da noch die Speisekammer unterzubringen. Dann hat man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil der Raum unter der Treppe ist ja erstmal ungenutzter Raum und den kann man dann für eine Speisekammer nutzen, ohne dass man dann weiteren Platzbedarf dafür aufbringen muss. Also es kann eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, diese beiden Sachen zu kombinieren. Dann ist natürlich gerade bei so einem sehr offenen Bereich wichtig, in dem dann auch noch gekocht wird, dass man hier einen guten Dunstabzug hat und den wirklich von Anfang an mit einplant. Entweder das Modell, das direkt im Herd verbaut ist oder dann eben an der Decke, beziehungsweise dass man da eine Lösung schafft, die wirklich gut funktioniert. Also informiert euch da. Und das kann wirklich was sein, was für so einen Wohn-, Ess- und Kochbereich was sehr Positives ist, oder eben, wenn es nicht ordentlich umgesetzt ist oder mit einer zu schwachen Leistung oder gar nicht bedacht wird, dass es dann wirklich problematisch ist. In den meisten Küchenplanungen ist es natürlich mit drin, aber hier eine gute Lösung zu finden, kann wirklich was sein, wo man zwar mehr Geld investiert, aber davon auch wirklich was hat, weil einfach die Gerüche etc. dann nicht so schlimm sind. Und vielleicht auch die Lautstärke ist auch von diesen Dunstabzügen sehr, sehr unterschiedlich. Ne, wenn jetzt hier gekocht wird und jemand möchte aber im selben Raum ja dann Fernsehen schauen zum Beispiel, dann ist natürlich schon wichtig, dass man hier einen sehr guten Dunstabzug hat, der jetzt vielleicht nicht der lauteste ist und man hat trotzdem die Möglichkeit, den Raum dann noch zu nutzen. Also hier kann es wirklich Sinn machen, einen Euro mehr auszugeben und dafür den Raum aber wirklich nutzen zu können. Auch noch wichtig für den Raum und gerade für die Planung, was man aber vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm hat oder auch viele Architekten nicht auf dem Schirm haben, ist dann die Lichtplanung. Weil gerade bei einem Bereich, der sehr offen ist und mehrere Funktionen abdeckt, also Wohnen, Essen, Kochen und natürlich auch dann das soziale Leben und vielleicht auch noch Platz dann mal für eine Leseecke, also dieser Raum, und das ist ja das Besondere an dem Wohn-, Ess- und Kochbereich, dass er einfach sehr vielfältig genutzt wird und sehr viele Funktionen erfüllen soll. Vielleicht soll sogar noch ein Heimkino, da komme ich dann später nochmal drauf, untergebracht werden. Und hier ist es dann wichtig, ein Lichtkonzept zu planen und wirklich zu schauen, wie man die unterschiedlichen Räume durch Beleuchtung auch anders in Szene setzen kann. Und klar braucht man für den Küchenbereich eine ganz andere Beleuchtung als vielleicht für den Esstisch oder den Wohnbereich, wo man vielleicht eher eine gedämpftere Beleuchtung haben möchte oder eine gedämpftere Stimmung. Und in der Küche braucht man sehr viel Licht, um dann auch richtig arbeiten zu können. Also hier kann es auch wieder Sinn machen, einen Euro mehr in die Hand zu nehmen und in ein gutes Lichtkonzept zu investieren. Auch Deckenspots können hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, den Raum richtig zu beleuchten. Aber da gibt es sehr vielfältige Möglichkeiten, angefangen vom Kronleuchter oder der großen Lichtinstallation über dem Esstisch bis hin zu, wie gesagt, Spots, die dann gewisse Bereiche immer beleuchten. Also auch hier kann es wirklich Sinn machen, gerade für diesen Wohn-, Ess- und Kochbereich ein sinnvolles Lichtkonzept zu erstellen und das dann auch wirklich gut umzusetzen. Der nächste Planungspunkt oder was ihr beachten solltet bei der Planung des Wohn-Ess-Bereiches hat wieder nichts mit der Architektur zu tun, sondern mit der Ausstattung. Und zwar geht es hier um den Hitzeschutz im Sommer. Weil was bei so einem Wohn-Ess- und Kochbereich auch immer gemacht wird, ist im Prinzip eine sehr große Fensterfront. Das ist heute so da, wo man die größte Fensterfläche hat in diesem Bereich. Auch vielleicht eine Hebeschiebetür, die dann 4 Meter breit ist oder ähnliches. Und das sind ja dann wirkliche Highlights im Haus, weil sie viel schönes Licht reinbringen und auch diese Grenze zwischen Außengarten und Innen wirklich verschmelzen lassen, was ganz schön ist. Aber ihr habt dadurch natürlich auch sehr viel mehr Hitzeeinwirkung auf diesen Raum. Vor allem, wenn kein wirklicher Dachüberstand oder Terrassendach oder sowas da ist. Deswegen wäre das der erste Punkt, also ein Terrassendach, eine Verschattung von außen zu planen und dann als zweites auch Raffstores zu planen, damit der Hitzeschutz im Sommer einfach besser ist für diesen Raum. Ja? Da muss man keine Klimaanlage anbringen, eine gute Verschattung und ein konstruktiver Hitzeschutz, also durch ein Terrassendach, ein Sonnensegel. Vielleicht kann es auch ein Baum im Garten sein, je nachdem, wie eben das Grundstück angelegt ist. Das kann da wirklich schon sehr, sehr viel ausmachen und das macht eigentlich über 80% der wirklichen Leistung aus. Also das wirklich ein Hitzeschutz ist am Ende des Tages. Also hier im Wohnbereich, auch an allen Fenstern, auch wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein seitliches Fenster habt, das nach Osten zeigt oder eins, das nach Westen zeigt, da habt ihr dann frühmorgens oder wirklich dann am Abend die Sonne, die reinstrahlt. Und die Sonne am Morgen und am Abend steht immer etwas tiefer als die Sonne im Zenit, im Süden, im Mittagsbereich. Das bedeutet, ihr habt da immer eine direkte Hitzeeinwirkung, wo auch ein Dach nicht mehr wirklich hilft. Also hier kann man nicht mehr konstruktiv das Ganze lösen, sondern das muss man wirklich mit Verschattung machen, mit Raffstores, die sich hier am besten anbieten. Warum Raffstores? Weil sie einfach im Gegensatz zu den Rollläden noch Licht durchlassen, aber die Sonnenstrahlen wirklich abblocken und dadurch den Raum kühl halten. Und das ist wirklich, Beschatten ist das Allerwichtigste, was ihr für den Hitzeschutz machen könnt. Und deswegen würde ich gerade für den Wohn-, Ess- und Kochbereich immer Raffstores einplanen und die auch im Angebot direkt mit aufnehmen. Die kosten so zwischen 2.000 und 3.000 Euro mehr, wenn man es für diesen Bereich macht. Und dann hat man wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Bei der Wahl des Anbieters ist zu beachten, dass es schon Unterschiede gibt, je nach Baufirma, die man da wählt, dass sie gewisse Grenzen haben. Also, und das hatten wir im Steinbereich genauso wie im Fertighausbereich. Manche Anbieter können zum Beispiel keine größeren Spannweiten, wenn wir jetzt mal über 4 oder 5 Meter oder darüber sprechen, dann brauchen die eine Stütze in diesem Wohn-, Ess- und Kochbereich. Dann habt ihr irgendwo so eine Stütze stehen und das solltet ihr natürlich im Vorfeld abklären und das kann auch ein absolutes Entscheidungskriterium für oder gegen einen Anbieter sein. Wenn der eine Stütze dafür braucht und der andere nicht. Weil es gibt auch Anbieter, die können sehr weite Spannweiten und auch im Bereich von 9 oder 10 Metern ohne eine Stütze überbringen. Da wird es dann mit einem Stahlunterzug in der Decke gelöst, was genauso gut funktioniert, was aber ein bisschen teurer ist als eine Stütze. Ja? Und da muss man auch wieder schauen, wie ist die Planung insgesamt? Ist da zum Beispiel noch ein Badezimmer drüber, was ein sehr schwerer Raum ist, ne? Was dann auch wieder die Thematik etwas erschwert? Also klärt es mit den Firmen wirklich vorab ab, ob hier eine Stütze im Wohn-, Ess- und Kochbereich notwendig ist. Und wenn ja, dann kann das ein Entscheidungskriterium für oder gegen den Anbieter sein. Der zweite Punkt, den man bei der Anbieterauswahl beachten muss, ist zum Beispiel die Größe der Hebeschiebetür. Es gibt Anbieter, auch wieder Steinhaus- und Fertighausbereich ist hier gleichzusetzen. Es gibt Anbieter, bei denen ist die maximale Breite von einer Hebeschiebetür zum Beispiel 3 Meter oder 3,50 Meter. Wenn für euch das absolute Highlight werden sollte, dass ihr eine 5 Meter breite Hebeschiebetür im Wohn-, Ess- und Kochbereich habt, weil es das Grundstück auch hergibt etc., dann eignet sich dieser Anbieter halt einfach nicht. Und das ist was, was ihr dann auch wieder als Entscheidungskriterium hernehmen könnt. Und wenn einfach eine Sache beim einen umsetzbar ist, beim anderen nicht, dann kann es ja wirklich die Entscheidung auch etwas einfacher machen. Außerdem noch wichtig bei der Wahl der Anbieter, schaut immer in die Baubeschreibung auf den Wandaufbau, jetzt speziell beim Fertighaus, aber auch bei vielen Steinhausfirmen ist das relevant, weil manche Steinhausanbieter die Innenwände trotzdem in Trockenbauweise machen, also mit einer Holzständerwand. Und es gibt jetzt im Fertighausbereich und wie gesagt auch in der normalen Trockenbauweise Anbieter, die bauen das Ganze ohne Holzwerkstoffplatten. Das bedeutet, hier ist es immer schwieriger, schwere Gegenstände an dieser Wand, wenn da keine Holzwerkstoffplatten drin sind, aufzuhängen. Es geht, aber es ist schwieriger und die Traglast ist auch nicht so hoch, wie wenn da Holzwerkstoffplatten drin sind. Deswegen schaut in die Baubeschreibung und selbst wenn an den Außenwänden zwar Holzwerkstoffplatten verwendet werden, ist das erstmal gut, aber prüft auch, ob das bei den Innenwänden auch der Fall ist. Es gibt nämlich gerade im Fertighausbereich viele Anbieter, die bei den Außenwänden zwar Holzwerkstoffplatten verbauen, bei den Innenwänden aber dann nur Gips- oder Gipsfaserplatten. Und dann habt ihr da mehr Probleme, wirklich was dran aufhängen zu können. Und da müsst ihr dann wirklich euch im Vorfeld schon informieren oder das auch wieder als Entscheidungskriterium für oder gegen einen Anbieter verwenden, weil ihr dann eben gerade bei der Küchenplanung etc., wenn ihr da was an der Innenwand befestigen wolltet, vielleicht nicht die Möglichkeiten habt, die ihr hättet, wenn da eine Holzwerkstoffplatte dran wäre. So, der letzte Punkt, den ihr hier beachten solltet bei der Planung des Wohn-, Ess- und Kochbereiches, ist die Hebeschiebetür. Die haben wir eben meistens im Wohn-, Ess- und Kochbereich. Und ich habe jetzt immer von Hebeschiebetür gesprochen, aber es gibt verschiedene Arten der Schiebetür. Die Hebeschiebetür ist so die beste Ausführung. Da habt ihr nämlich eine sehr niedrige Schwelle und die Schiene läuft auch meistens ein bisschen besser als zum Beispiel bei einer Parallelschiebetür. Diese Parallelschiebetür hat eine deutlich höhere Schwelle. Das heißt, wenn euch wichtig ist, dass es sehr barrierearm ist nach draußen, dann ist eine Hebeschiebetür immer die bessere Lösung. Eine Parallelschiebetür hat durch die höhere Schwelle ein bisschen einen Vorteil bei Schlagregen. Allerdings ist da wieder, wenn ihr ein Terrassendach über dieser Hebeschiebetür habt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber müsste man dann konstruktiv wieder einen Regenschutz planen sozusagen und das lässt sich durch ein Terrassendach, das aber ja für den Hitzeschutz sowieso sinnvoll ist, wirklich gut machen. Also, das sind einige Punkte, die ihr bei der Planung des Wohn-, Ess- und Kochbereiches beachten könnt. Und damit ihr da wirklich den Raum gut nutzen könnt, es im Sommer nicht zu heiß wird, ihr wirklich die Laufwege etc. habt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Von den Dingen, die ihr beachten sollt, kommen wir jetzt mal zu den größten Fehlern, die ihr machen könnt, wenn ihr den Wohn-, Ess- und Kochbereich plant. Und da ist die Nummer 1 wirklich zu wenig Wandfläche planen. Sehe ich immer wieder in Grundrissen oder wenn man mit einem offenen Auge durch ein Neubaugebiet geht, dann sieht man ganz oft, dass zum Beispiel noch ein Sofateil in ein bodentiefes Fenster hineinragt, was einfach keine gute Planung ist. Oder dass der Fernseher auf so einer beweglichen Kommode dann auch noch vor der großen Hebeschiebetür steht etc. Das ist für mich einfach keine gute Planung, sondern man sollte auch wirklich von Anfang an, genauso wie man die Fensterflächen plant, die Wandflächen planen. Und natürlich ist es schön, große bodentiefe Fenster, große Hebeschiebetür zu haben, aber denkt wirklich auch an die Wandflächen, wo man mal wirklich ein schönes Bild aufhängen kann, wo man eine Couch sinnvoll stellen kann, wo man den Fernseher sinnvoll aufhängen oder befestigen kann und so weiter. Also wo ihr wirklich die Möglichkeit habt, auch diese Dinge unterzubringen, weil das macht den Raum einfach auch wieder besser. Und vielleicht auch nicht nur einen Platz für das Sofa, sondern dass man vielleicht auch mal eine gewisse Flexibilität hat, das Ganze mal noch umzustellen. Das ist einfach sinnvoll. Also denkt auch wirklich einfach an genügend Wandfläche. Und es kann ja schon so losgehen, dass man zum Beispiel mal ein Oberlicht hat, darunter aber die Wandfläche frei hat für eben Fernseher, Couch, was auch immer. Wird in modernen Fachwerkhäusern zum Beispiel oft gemacht, dass man nur ein Lichtband quasi oben an der Wand hat und nicht die gesamte Wand das Fenster ist sozusagen. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großer Fehler, den man vermeiden kann, wenn man nur die Fensterfläche plant, sondern eben auch die Wandfläche. Und dann habt ihr einen Raum, den ihr wirklich deutlich besser nutzen könnt, weil einfach Wandfläche auch wichtig ist. Ein weiterer Fehler, den man beim Wohn-, Ess- und Kochbereich machen kann, ist, den Luftraum schön und groß zu planen. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ein Luftraum, meistens über dem Esstisch platziert, ist eben ein komplett freier Raum nach oben, sodass da keine Decke drüber ist und ihr dann quasi das Gefühl habt von 2 Geschosshöhen, was eine wirklich ganz, ganz tolle Sache sein kann. Aber wenn euch der Schallschutz im Haus wichtig ist, dann kann der Luftraum auch wirklich ein Fehler sein, weil der Schall sich natürlich, weil keine Decke drin ist, komplett im Haus verbreiten kann. Und je nachdem, was ihr oben eben vorhabt, wie viel Ruhe ihr da haben wollt etc., wie offen das Haus insgesamt gestaltet ist, kann der Luftraum für den Schallschutz wirklich ein Fehler sein. Und das muss man einfach beachten, dass das eine ganz große Sache ist, die man in der Planung wirklich mit aufnehmen müsste und dann eben sagen muss, wie wichtig ist mir Schallschutz gegen, wie wichtig ist mir dieses optische Großzügigkeitsgefühl von einem Luftraum. Und das muss man halt gegenüberstellen und für sich entscheiden. Und natürlich bringt ein Luftraum auch einen Verlust von Wohnfläche im Obergeschoss. Wenn man da sowieso nicht die Fläche bräuchte, weil das Haus unten deutlich größer geworden ist und man oben den Platz gar nicht braucht, dann ist das natürlich in Ordnung. Meistens ist es aber andersrum, dass man oben einfach viel mehr Räume braucht als unten. Und dadurch wird ja ein Wohn-, Ess- und Kochbereich vielleicht schon so groß oder schon überdimensioniert und man bräuchte es eigentlich gar nicht so groß. Dann ist ein Luftraum natürlich eher kontraproduktiv, weil man dafür dann noch mehr Fläche braucht. Also über einen Luftraum sollte man sich wirklich Gedanken machen, ob man das braucht oder nicht, weil es einfach eine große Investition ist, die vielleicht am Ende des Tages mehr Nachteile hat als Vorteile. Ein weiterer großer Fehler beim Planen des Wohn-, Ess- und Kochbereiches ist, zu sagen, dass man pauschal 60 Quadratmeter braucht. Schaut euch dafür Musterhäuser an, genau dafür sind die da, um ein Raumgefühl zu bekommen. Und auch wenn ihr Kundenhäuser anschaut, wenn ihr vielleicht bei Freunden mal seid oder wenn ihr euch Grundrisse anschaut etc., achtet immer drauf, wie groß ist der Wohn-, Ess- und Kochbereich und wie wirkt es da? Ist es was, was ihr wollt? Und ihr müsst halt immer wissen, dass die Größe die Kosten bestimmt. Das ist einfach am Ende des Tages so. Und gerade im Wohn-, Ess- und Kochbereich schlägt sich auf die Kosten nochmal deutlich nieder, weil einfach die, wenn nicht vom Obergeschoss bestimmt, dann eben durch das Erdgeschoss. Und dann habt ihr einfach größere Hausaußenmaße, dadurch größere Baukosten, größere Kosten für die Erdarbeiten etc. Also es hängt ja am Ende des Tages alles zusammen. Und vielleicht kann ein Wohn-, Ess- und Kochbereich mit 50 oder mit 45 Quadratmeter genauso gut funktionieren. Ihr dachtet nur, ihr braucht pauschal 60, ja? Und plant dann vielleicht gar nicht drunter. Und das sind Dinge, da würde ich nicht mit Pauschalen hingehen, sondern wirklich mir das vor Ort anschauen und gucken, was sind Größen, die für euch funktionieren, von Mindest bis Max. Und dann könnt ihr wirklich entscheiden, was da für euch Sinn macht, nach Budget gehen, nach dem, was euch gefällt. Und dann kann man da wirklich gute Entscheidungen treffen. So, nach dem, was man alles beachten muss und was für Fehler man machen kann, ist es jetzt aber auch noch sehr wichtig, den Wohn-, Ess- und Kochbereich auf der Baustelle dann richtig zu kontrollieren. Weil hier hängt wieder vieles von der wirklichen Ausführung ab. Zum Beispiel die Wände in der Küche. Die sollte man bei einer Rohbaukontrolle wirklich ganz genau prüfen, weil eine Küche kommt ja dann immer von einem externen in der Regel, von einer externen Firma, die dann die Küche da einbaut und das wird ja meistens maßgenau gemacht. Das heißt, wenn hier eine Wand auch nur leicht schief steht, dann habt ihr da schnell ein Problem, weil die Küche dann nicht mehr exakt reinpasst. Außerdem haben wir in der Küche oft Fliesen. Bedeutet, wenn eine Wand schief steht, dann laufen auch die Fliesen schief und das könnt ihr nachher nicht mehr korrigieren. Und allgemein ist eine Rohbaukontrolle gerade für den Wohn-, Ess- und Kochbereich super wichtig, weil ihr meistens Wände habt, die sehr, sehr weitläufig sind. Und da sind schon Abweichungen von nur ein paar Grad wirklich deutlich, weil die Wand einfach so lang läuft. Ne? Bedeutet, hier ist eine Rohbaukontrolle sehr, sehr wichtig, gerade für den Bereich der Küche. Sollte man immer sehr, sehr gut kontrollieren. Da kann es einfach Sinn machen, einen Sachverständigen mitzunehmen, weil gerade im Wohn-, Ess- und Kochbereich macht das wirklich großen Sinn. Auch wichtig auf der Baustelle ist dann wieder das Thema Hebeschiebetür richtig zu kontrollieren. Weil wir haben ganz oft die Situation, dass zum Beispiel eine Hebeschiebetür, dass man sieht, dass sie oben nicht gerade läuft, unten läuft sie aber gerade. Und das sollte man dann auch immer so belassen, weil es ist schlimmer, wenn die Schiebetür unten schleifen würde auf dem Boden, was auch passieren kann, wenn die Aufhängung nicht richtig ist, sodass es dann auch nach ein paar Monaten zum Beispiel unten anfängt zu schleifen. Und deswegen ist es super wichtig, sowas bei einer Rohbaukontrolle auch zu kontrollieren und da ein richtiges Auge drauf zu haben, weil es gibt ja nichts Ärgerlicheres als eine Hebeschiebetür, die das Highlight im Haus werden sollte, für die ihr auch wirklich 8.000 oder 10.000 Euro extra bezahlt habt, auch wenn ihr das im Angebot nicht sehen könnt, aber die Hebeschiebetüren ab einer gewissen Größe werden wirklich richtig teuer. Und selbst die kleinen Hebeschiebetüren sind schon 3.000 oder 4.000 Euro teurer als eine normale Festverglasung oder Terrassentüren in gleicher Größe. Das bedeutet, ihr legt da wirklich Geld dafür hin. Und dann gibt es ja nichts Ärgerlicheres, als wenn ihr so viel bezahlt habt und nachher habt ihr nach ein paar Monaten immer den Ärger, dass es unten schleift oder sich die Tür nicht richtig öffnen lässt und das einfach super schwierig ist. Deswegen auch da immer bei einer Rohbaukontrolle wirklich drauf gucken und am besten einen Profi mitnehmen, der weiß, wie das hier ausgeführt werden muss, damit man da langfristig Spaß damit hat. Außerdem ist noch wichtig, dass ihr wirklich auf der Baustelle aktiv seid, wenn zum Beispiel der Fliesenleger kommt oder auch der Parkett dann reinkommt, je nachdem, ob ihr Fliesen im Wohnbereich haben wollt oder Parkett. Nämlich, dass ihr mit dem Fliesenleger einmal sprecht und das Verlegemuster mal durchgeht, mal guckt, wo kommt eine Dehnungsfuge hin, wie sieht man die etc., damit einfach auch die Übergänge dann zum Beispiel zum Flur gut gelöst sind und ihr nicht immer so einen hässlichen Übergang habt, wenn ihr da unterschiedliche Bodenbelege zum Beispiel hättet. Ja? Das bedeutet, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auf der Baustelle seid und mit dem Fliesenleger, mit dem Bodenleger sprecht, damit das wirklich so wird, wie ihr es auch euch vorstellt. Weil, wie gesagt, das ist der Raum, wo ihr wahrscheinlich so aktiv die meiste Zeit drin verbringen werdet. Und dann ärgert ihr euch natürlich jedes Mal drüber, wenn das nicht sauber ausgeführt ist oder wenn es nicht so passt, wie ihr euch das vorstellt. Deswegen seid da wirklich aktiv auf der Baustelle. und sprecht mit dem Fliesenleger, damit das dann gerade mit Dehnungsfugen, Übergängen zu anderen Räumen und dem gesamten Muster auch wirklich gut passt. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich wie kann man Kosten optimieren im Wohn-, Ess- und Kochbereich? Wir wissen ja alle, Bauen ist teuer geworden und deswegen ist das Größte, was ihr machen könnt, natürlich die Fläche einsparen. Das heißt, wie gesagt, wenn euch ein Wohn-, Ess- und Kochbereich auch mit 40 Quadratmetern taugt und das für euch funktioniert, auch noch mit Kücheninsel etc., ihr vielleicht auch ein bisschen was verzichten möchtet, das aber ein Kompromiss ist, den ihr sagt, den können wir eingehen, dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, weil ihr direkt gegenüber einem 50 Quadratmeter Wohn-, Ess- und Kochbereich im Prinzip schon wieder ein Arbeitszimmer dann rausgeholt habt. Ja? Also das kann ein Bereich sein, wo ihr wirklich sehr viel einsparen könnt, weil er einfach so eine große Fläche hat, ne, und meistens auch überdimensioniert wird erstmal. Und es kann aber sinnvoll sein, vielleicht wirklich noch ein Extrazimmer separat zu machen, eine Speisekammer. Wie gesagt, das sind alles Punkte, die das Haus insgesamt nochmal vielseitiger und besser nutzbar machen. Und vielleicht kann man es wirklich am Wohn-, Ess- und Kochbereich einsparen. Das müsst ihr euch natürlich immer überlegen. Aber es geht zurück auf, wird hier überdimensioniert oder ist es genau das, was ich brauche? Weil das optimiert natürlich die Kosten am allermeisten. Und ihr würdet halt direkt einen Raum mehr gewinnen. Und ich sehe es auch ganz, ganz oft in Grundrissen, dass der Wohn-, Ess- und Kochbereich sehr überdimensioniert wird, auf Kosten zum Beispiel von so einem wichtigen Raum wie dem Technikraum. Weil den hat ja am Anfang keiner so richtig auf dem Schirm, da haben wir auch schon ein extra Video dazu gemacht, verlinken wir hier auch direkt, dass der Technikraum eigentlich der wichtigste Raum im Haus ist. Weil der bestimmt, welche aktuelle Technik kann rein, von Smart Home über Entkalkungsanlage, Heizungsanlage, Lüftung etc. Da gibt es ja super viele Punkte, die oft wirklich unterschätzt werden. Und dann wird so ein Technikraum vielleicht nur mit 8 Quadratmetern geplant, was aber zukünftig gesehen auch viel zu wenig ist, wenn man da noch weitere Technik unterbringen möchte. Und deswegen ist es sehr wichtig zu überlegen, wie groß muss der Wohn-, Ess- und Kochbereich wirklich sein und welche Fläche habe ich dann eher noch für die anderen Räume, die ich jetzt vielleicht erstmal unterschätze und bei denen ich aber später froh bin, wenn ich den Platz habe. Ein weiterer Faktor, auch wieder die Fläche zu optimieren und damit die Kosten, ist zum Beispiel den Esstisch an die Wand zu planen, ne, wo man dann vielleicht eine Sitzbank direkt an der Wand angeschlossen hat, wodurch sich schon mal die Fläche wirklich deutlich reduziert, weil ihr um diese Sitzbank herum ja keine Abstandsfläche halten müsst. Es ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, da dann aufzustehen und ist auch nicht für jeden irgendwo geeignet. Ich finde es aber eine ganz gute Lösung, jetzt nicht diesen freistehenden Tisch haben zu müssen, sondern so eine Ecklösung kann auch wirklich gut und gemütlich funktionieren, vor allem wenn man da noch ein schönes Fenster über dieser Eckbank zum Beispiel hat, dann kann man trotzdem schön sitzen und hat aber deutlich Fläche eingespart. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Planungstipp, den man mitnehmen kann, den Esstisch an eine Wand zu planen und dann den Essbereich auch ein bisschen kleiner gestalten zu können und damit wieder Kosten zu sparen. Ein weiterer Sparfaktor ist die Hebeschiebetür. Gegenüber einer Hebeschiebetür ist zum Beispiel die Lösung als Festverglasung mit Terrassentür vielleicht die bessere Lösung. Ihr bekommt dadurch dasselbe Licht in den Raum, weil ihr dieselbe Glasfläche habt, ja. Nur die Terrassentür ist halt das öffentliche Element und nicht die gesamte Schiebetür. Aber das macht den Raum natürlich auch wieder anders. Vielleicht, ihr müsst auch den Schwenkbereich von der Tür dann beachten, was passen kann, was aber nicht passen muss. Also die Hebeschiebetür hat ja auch den Vorteil, dass sie kaum Platz im Raum wegnimmt. Das heißt, auch hier muss man wieder überlegen, ist es mir diese Einsparung von vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro gegenüber dann der gleichen Fensterfläche und dem gleichen Licht im Raum wert, aber eben nicht die Möglichkeit, den Raum dann komplett zu öffnen zur Terrasse hin, was auch ein sehr schönes Element sein kann. Also hier ist eine Einsparung möglich, es verändert aber auch den Raum, sodass man sich das wirklich überlegen muss, Festverglasung und Terrassentür oder Hebeschiebetür. Und ihr könnt die Kosten im Wohn-, Ess- und Kochbereich weiter optimieren, wenn ihr zum Beispiel die Wände zwar in Q3 mit Malervlies und Anstrich ausstattet, also mit einer wirklich glatten Wand, die Decken aber, die jetzt nicht unbedingt im direkten Sichtfeld sind, nur mit Q2 und Raufasertapete. Habe ich auch schon öfter in Wohnräumen gesehen und finde ich eigentlich vom Konzept her wirklich stimmig, weil wie gesagt, es ist nicht im direkten Sichtfeld, was an der Decke passiert. Und das ist eben auch eine Einsparung, wo wir schnell von 1.000 oder 2.000 Euro sprechen. Also hier kann man sich überlegen, mache ich den kompletten Raum, also Decken und Wände in Q3 mit Malervlies und Anstrich, also komplett glatt oder eben nur die Wände, weil die im direkten Sichtbereich sind und an der Decke lasse ich die Raufasertapete, weil sie da vielleicht auch gar nicht so stört, aber eben die günstigere Variante ist. Abschließend kommen wir von der Kostenoptimierung hin zu den Highlights. Wie kann man wirklich Highlights im Wohnraum setzen? Und da ist natürlich erstmal wieder der Luftraum zu nennen, weil ein schöner, angelegter Luftraum wirklich das Raumgefühl deutlich verbessern kann. Man muss hier allerdings aufpassen, dass man den Luftraum nicht zu klein macht. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den ich häufiger sehe, weil man vielleicht denkt, ah, bevor ich gar keinen Luftraum mache, mache ich lieber einen kleinen. Dadurch wirkt es aber eher wie so ein kleiner Schacht nach oben. Und dann hat es nicht wirklich den Effekt, sondern es wirkt sogar eher dunkler. Weil ihr müsst auch wissen, dadurch, dass ihr dann eine Fensterfront habt, weil man ja über dem, also in dem Luftraumbereich dann eigentlich auch nochmal große Fenster unterbringt, dadurch wird der Luftraum auch nochmal deutlich teurer, als man es vielleicht sonst im Obergeschoss gemacht hätte mit den Fenstern. Dadurch wirkt aber der direkte Bereich unter dem Luftraum, also wenn ihr hier den Luftraum habt, hier ist die Wand und hier habt ihr dann den Unterbereich von der Decke, dann wirkt der sehr dunkel, weil hier der größte Schattenwurf dann ist. Das heißt, ihr müsst hier wieder entweder mit LED-Spots arbeiten oder eben mit einer künstlichen Beleuchtung oder eben den Luftraum direkt ein bisschen größer machen, weil je kleiner dieser Bereich der Wand oder der Decke wird, besser gesagt, desto weniger habt ihr dieses Schattenwurfproblem. Also wenn Luftraum, dann wirklich ausreichend dimensionieren, sodass es nicht nur ein kleiner Schacht ist nach oben, der dann eher den gegenteiligen Effekt hat, sondern dass es wirklich auch großzügig und groß wirkt, sodass man dann auch eine große Lichtinstallation dann noch anbringen kann, die dann direkt über dem Esstisch schwebt und sowas. Das kann dann wirklich ein Highlight sein, aber den muss man dann auch wirklich richtig planen. Nächstes Highlight habe ich schon angesprochen, eine wirklich große, offene Hebeschiebetür. Dann kann man auch im Sommer komplett aufschieben, hat dann den kompletten Bereich nach draußen. Was man hier noch machen kann, ist, dass man innen und außen denselben Bodenbelag hat. Mit Fliesen geht das sehr, sehr gut, ne, dass ihr innen und außen dieselben Fliesen habt. Mit Holzbelag ist es ein bisschen schwieriger. Hier kann man aber gucken, dass es derselbe Farbton, derselbe Holzton, dieselbe Holzart ist am besten. Und dann wirkt es nochmal fürs Auge wie eine Ebene nach draußen. Ja, und dann vergrößert es optisch den gesamten Bereich. Und ihr habt wirklich ein absolutes Highlight. Einmal dadurch, dass ihr die Hebeschiebetür aufschieben könnt. Im Winter natürlich auch, weil ihr einfach die Helligkeit trotzdem noch in den Raum holt, auch wenn es draußen vielleicht ein bisschen dunkler ist. Aber man hat einfach durch eine große Hebeschiebetür und denselben Bodenbelag drinnen und draußen ein wirklich sehr großzügiges Raumhighlight geschaffen. Dann habe ich auch schon kurz angesprochen, das Heimkino. Gerade wenn man das mit so einer L-Form plant, dann bietet es sich an, vielleicht in dieser L-Form-Ecke ein kleines Heimkino unterzubringen. Und da sollte man dann natürlich auch wieder den Sound richtig planen, die Beleuchtung richtig planen, einfach so, dass wirklich auch ein Kino-Feeling aufkommen kann. Auch dazu habe ich erst kürzlich wieder eine Episode gemacht mit dem Bert von Heimkinopraxis, verlinken wir auch nochmal hier. Fand ich wirklich spannend und ich finde auch gerade für den Wohnbereich kann man hier schon tolle Lösungen umsetzen, sodass man hier noch dieses Heimkino-Feeling hat und wenn man da sagt, da stehe ich total drauf, dann kann auch das ein absolutes Highlight im Wohnraum sein. Man muss es aber richtig planen, damit der Raum insgesamt funktioniert. Ein weiteres Highlight wäre zum Beispiel dann noch ein Split-Level-Wohnbereich, also dass man zum Beispiel den Ess- und Kochbereich auf einem Level hat und dann etwas abgesenkt mit ein oder zwei Treppenstufen runter, dann nochmal den Wohnbereich, der dann einfach nochmal auch optisch abgehoben ist und das wirklich ein absolutes gemütliches Highlight ist. Ich war schon in einigen Häusern, wo so ein Split-Level-Wohnbereich war und es wirkt einfach nochmal sehr viel gemütlicher, hochwertiger, ist aber natürlich im Bau auch nochmal deutlich teurer, weil einfach die Bodenplatte dafür auch abgesenkt werden muss oder die Kellerdecke und dadurch hat man schon ein Highlight geschaffen, aber die Kosten sollte man wirklich im Vorfeld direkt mit beachten und das können auch wieder nicht alle Anbieter machen, da muss man wirklich gucken, wer kann das sauber umsetzen. Und zum Allerabschluss möchte ich euch noch ein ganz großes Highlight zeigen oder das verrückteste Highlight, was ich jemals in einem Wohn-, Ess- und Kochbereich gesehen habe, nämlich eine Rutsche. Ist wirklich so, ich blende euch das hier auch mal ein, hier ist der Grundriss, ist übrigens auch von der Amelie Forster geplant, auch eine Architektin, die ihr auf A Better Place findet, also schaut da mal auf a-better-place.de, wenn ihr, wie gesagt, noch einen Architekten sucht. Und hier war es wirklich so, dass man im Flur oben auf die Rutsche gehen konnte und dann ist man einmal runtergerutscht, so eine Bahn gerutscht und ist im Wohn- und Essbereich rausgekommen. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight, finde ich wirklich toll. Die haben das dann mit einem örtlichen Schreiner, diese Rutsche, umgesetzt. War eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, kann auch ein absolutes Highlight sein. Also man kann hier auch wirklich so ein paar verrücktere Dinge machen, je nachdem, wie man es wirklich ausstatten will und hat dann wirklich einen tollen Raum, den man jeden Tag gerne nutzt und an dem man lange wirklich Spaß hat. Ja, das war jetzt mal der Komplettüberblick zum Wohn-, Ess- und Kochbereich, wo wirklich jetzt mal von Planung über, was muss ich beim Anbieter beachten oder wo muss ich in der Baubeschreibung draufschauen, hinzu, was muss ich auf der Baustelle kontrollieren, wie kann ich Kosten optimieren und welche Highlights kann ich setzen. Das komplett mal durchgegangen. Das möchte ich jetzt auch als kleine Serie starten für jeden Raum im Haus, sodass man wirklich mal den Überblick hat in allen Phasen. Und ich kann gerne unterstützen, wenn es an das Thema Baubeschreibung, Angebote vergleichen, wo bekomme ich denn wirklich das umgesetzt, was ich haben möchte, zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wirklich in Ordnung ist, machen. Bis hin zu, wir können natürlich gerne auch auf der Baustelle unterstützen, eben bei dann einer Rohbaukontrolle oder auch bei der Hausabnahme, die gerade für den Wohn-Ess-Bereich, wie angesprochen, auch sehr, sehr wichtig ist, damit es da keine Probleme gibt und man wirklich da Freude an dem Raum hat, wenn dann auch später die Küche kommt und man merkt, ah, es passt einfach perfekt, weil bei der Rohbaukontrolle das dann, falls die Wand schief stand, man auch wieder das korrigiert hat und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Punkte, wo eine Baubegleitung sehr sinnvoll ist und gerade die Rohbaukontrolle in dem Fall, sodass der Raum dann auch wirklich das Highlight ist, für das man es geplant hat. Ich hoffe, die Episode hat euch geholfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt, wo ihr auch sagt, das habe ich jetzt unbedingt in meinem Wohn-, Ess- und Kochbereich noch mitgeplant. Finde ich eine super wichtige Sache. Lasst uns das hier gerne mal sammeln, dann haben wir da noch mehr Input und wir hören uns nächstes Mal wieder.